Deutschlandfunk Kultur heute.
Und dazu begrüßt sie Susanne Durwig. Guten Abend. Geschichte erlebbar machen, das ist der Anspruch im Haus der Geschichte in Bonn. Nun öffnet es nach einjähriger Pause wieder seine Pforten. Dekolonisierung mithilfe des Theaters, Kamerun versucht es. Und wie beeinflusst eine mögliche Übernahme von Warner Brothers durch den Streamingdienst Netflix auch die deutsche Kinolandschaft? Das sind unsere Themen, aber zunächst, da erinnern wir an einen Großen der Fotografie, und zwar an Martin Paar. Er hat Menschen am Strand beim Tee oder beim Anstehen am Buffet fotografiert. In Badehose mit Badelatschen an den Füßen. Einfach in Situationen, die nicht besonders schmeichelhaft sind. Immer mit einer Spur Ironie, immer das Gewöhnliche im Blick, das er dann ungewöhnlich aufs Foto bannte. Martin Paar ist nun im Alter von 73 Jahren gestorben und über ihn habe ich mit Florian Ebner, Leiter der fotografischen Sammlung vom Centre Pompidou in Paris, gesprochen und ihn zunächst gefragt: Herr Ebner, Martin Paar hat durchschnittliche Menschen fotografiert, sah aus wie einer von ihnen, aber er war vermutlich alles andere als durchschnittlich. Was war das Besondere an ihm und an seinem Werk?
Ich denke, Sie haben schon das Eigentliche genannt, dass Martin Paar sich sehr für die Banalität interessiert hat, für das, was vermeintlich boring ist, für das, was ihn vielleicht unterscheidet von den Fotojournalisten, die nach den Ereignissen jagen. Er sagte einmal, die Fotojournalisten fotografieren die Kriege und immer die besonderen Dinge, das letztlich 5% eigentlich unseres Lebens ausmache, und er fotografiert die anderen 95%. Und Martin Paar hat eine ganz eigene Sprache, die viel diskutiert war, mit der er sich nicht immer Freunde gemacht hat, die aber definitiv auch die Fotografie verändert hat.
Sie sagen es gerade, er hat sich nicht immer Freunde gemacht, er stand durchaus in der Kritik. Ihm wurde ja vielleicht auch so ein bisschen unterstellt, Menschen lächerlich zu machen. Würden Sie sagen, das hat er getan?
Ich erinnere mich als junger Fotograf, als ich diese Bücher in den Händen hatte, ich war da schon auch hin und her gerissen, aber zugleich sehr fasziniert. Also vielleicht sein Buch, was wirklich unheimlich Aufmerksamkeit erregt hat, hieß The Last Resort. Und das war im Grunde ein großer Strand, New Brighton, Nähe Liverpool. Und dieses Verschmelzen sozusagen von Menschen der Arbeiterklasse, ärmere Leute in diesem Strand, auch mit dem Müll und all das, das war schon erstmal provokativ. Wenn man aber auf dieses ganze Werk schaut, dann sieht man, dass er sozusagen sich als Teil dieser großen britischen Gesellschaft verstanden hat und dass sein Blick auf all diese Bereiche fiel, ganz stark auch auf die Mittelklasse, aus der er kam, auf diese Jahre sozusagen der Thatcher-Zeit, die diese Gesellschaft auch stark verwandelt haben. Im Grunde ein politischer Fotograf, der schon eine gewisse Schonungslosigkeit in seinem Blick hatte, aber eben auch verstehen wollte, was eigentlich diesen Wandel, diesen gesellschaftlichen Wandel auch ausmacht.
Er fotografierte ja auch wirklich häufig den Massentourismus, sonnenverbrannte Körper, lange ja auch bevor es so ein Problembewusstsein gab für Overtourism, wie es so schön neudeutsch heißt, und Klimawandel. War er an manchen Stellen sogar seiner Zeit voraus?
Dieses Nachdenken, was kann ich als Fotograf tun in dieser Welt und wie argumentiere ich und schaue ich da herab, was ihm vorgeworfen ist. Ich bin nicht sicher, ob das der Fall war, sondern im Grunde eigentlich zu versuchen zu verstehen, wie stark im Grunde zunächst die politischen Dinge, die in Großbritannien passiert sind, dann später auch der Massentourismus eigentlich die Welt, in der wir leben, auch ein Teil mit zerstört. In der Hinsicht würde ich schon sagen, dass das sehr, sehr früh eigentlich der Fall war, dass er etwas benannt hat, was wir alle teilen. Und was vielleicht der große Unterschied war, dass er sich eigentlich verabschiedet von einem vielleicht auch falsch gewordenen Humanismus, dem man nicht mehr abnehmen konnte, dass er als solcher wirklich die Welt verbessern kann oder wollte. Und da waren wirklich große Diskussionen in den 90er Jahren, eben auch mit so Fotografen wie Henri Cartier-Bresson, der ihm auch gesagt hat, wir leben eigentlich in zwei Sonnensystemen. Also das ist wirklich ein großer Paradigmenwechsel eigentlich in der dokumentarischen Fotografie, und er steht da mit seinem Namen und mit seiner Arbeit auch dafür ein.
Er war ja selber sehr unscheinbar, verschmolz sozusagen mit dieser britischen Gesellschaft, war optisch wie der Prototyp des durchschnittlichen Briten. Hat das an manchen Stellen vielleicht auch geholfen, dass er die von ihm fotografierten Menschen so in den Mittelpunkt rücken konnte und er selber so dahinter verschwunden ist, hinter seinen Arbeiten?
Ja, also ich denke, das haben viele geteilt, diesen Eindruck, dass er sehr britisch war. Ne? Dieses milde Lächeln, manchmal kam dann aber durchaus auch eine sehr scharfzüngige Bemerkung. Also dieses Unscheinbare erstmal und dieses ich bin einer von euch, hat sicher auch geholfen, dass er diese Bilder machen konnte, die er gemacht hat. Man sah ihn mit seinen Sandalen und mit seiner Strickweste und selber sagte er, trage nie Kleider, die teurer sind als 40 Euro. Also das war schon auch eine ganz bewusste Statement, dass er als solcher sich sozusagen nicht von der Mittelklasse unterscheidet, die er selbst dokumentieren wollte.
Herr Ebner, Sie kannten ihn, Sie haben ihn getroffen. Er war vielleicht nicht so britisch, wie wir alle denken, aber er wurde hoch dekoriert. Unter anderem auch gab es eine Auszeichnung von der Queen. War ihm das egal oder hat ihn sowas gefreut?
Ich glaube, es hat ihn schon gefreut. Er war dann in der Hinsicht doch auch britisch. Ich denke, er war als kritischer Beobachter seiner Zeit jemand, der mit einer unglaublichen visuellen Neugier diesen unterschiedlichsten Formen der Fotografie gewidmet hat. Also diese Dekoration hat er sicherlich gerne angenommen, aber hat sich am nächsten Tag auch schon wieder auf seine Arbeit gestürzt. Und ich glaube, was sozusagen ein wenig zu kurz kommt heute, ist die Tatsache, dass er nicht nur ein herausragender Fotograf war, sondern eben auch unheimlich viel für die fotografische Kultur getan hat.
Sagt Florian Ebner, Leiter der fotografischen Abteilung des Centre Pompidou in Paris, zum Tod des britischen Fotografen Martin Parr. Der war übrigens auch ein leidenschaftlicher Sammler, unter anderem von Postkarten mit DDR-Architektur. Martin Parr, der hat mit seinen Bildern das Politische im Alltag entdeckt und damit auch ein Stück Geschichte geschrieben. Und genau das, Geschichte über Alltagsgegenstände zu erzählen, will nun auch das Haus der Geschichte in Bonn noch stärker versuchen als bisher. Ein Jahr war es geschlossen, nun wird es Dienstag wieder eröffnet. 30 Jahre lang war in der alten Dauerausstellung unter anderem ein amerikanischer Jeep und die Eisenbahnwagen der ehemaligen Bundeskanzler Adenauer und Brandt zu sehen. Nun soll es weniger staatstragende Objekte geben. Was sich sonst noch ändert, was neu ist, das habe ich Simone Mergen gefragt, unter anderem zuständig für die neue Ausstellungskonzeption im Haus der Geschichte in Bonn.
Wir haben uns auf 5 Themen fokussiert, die sich als Schwerpunktthemen durch die ganze Chronologie ziehen. Das heißt, wir erzählen deutlich mehr über Alltagsgeschichte, über alltägliche Objekte. Also zum Beispiel haben wir eine Seifenkiste von einem Jungen, mit dem er Anfang der 50er Jahre Seifenkistenrennen gewinnt. Tatsächlich steckt dahinter aber das demokratische Re-Education Program der amerikanischen Besatzungsmacht. Wir haben rund 80 persönliche Geschichten in der Ausstellung. Auch hier wissen wir, dass über Biografien, über Einzelschicksale der Zugang in komplexe historische Zusammenhänge viel leichter ist. Die Migrationsgeschichte gestärkt, also die Geschichte, wie Deutschland ein Einwanderungsland geworden ist. Und ein weiteres Schwerpunktthema sind Kontinuitäten aus dem Nationalsozialismus, Rechtsextremismus sowie das Gedenken an die Verbrechen und an die Opfer der Nationalsozialisten.
Das heißt Kontinuitäten und auch der neue Rechtsruck, den wir ja durchaus erleben?
Ja, genau. Also auch hier wollen wir zeigen, dass es diese Kontinuitäten gibt, sei es beginnend mit der Entnazifizierung, aber auch NS-Tätern, die später wieder in Amt und Würden kommen, sei es mit lange Zeit als Einzeltaten behandelten rechtsextremistischen Terroranschlägen, wie zum Beispiel das Oktoberfestattentat 1980 oder seien es die Baseballschlägerjahre Anfang der 90er Jahre und dann für den Zeitraum von 1990 bis heute auch die Mordserie des sogenannten NSU.
Also mehr deutsch-deutsche Geschichte letztendlich, also mehr Ost und West?
Ja, der Blick auf Demokratie und Diktatur, auf die Folgen in Ost und West, der spielt eine große Rolle. Insgesamt haben wir aber im Vergleich zur alten Dauerausstellung, die ja in den frühen 90er Jahren entstanden ist, eher die globale Perspektive gestärkt. Also die Frage, inwiefern ist Deutschland, das geteilte Deutschland, ein Schauplatz des Kalten Krieges? Oder welche Rolle nimmt das wiedervereinigte Deutschland in globalen Zusammenhängen ein?
Jetzt habe ich gerade in der Anmoderation diesen Jeep erwähnt, diesen US-amerikanischen, der da in der alten Ausstellung immer zu sehen war und wo ja wirklich dieses USA an der Seite Deutschlands, das hat sich ja auch ein bisschen geändert. Wie stark gehen Sie ein auf aktuelle Politik?
Unseren Titel, Du bist Teil der Geschichte, Deutschland seit 45 bis heute, den nehmen wir wörtlich. Und dieses Heute, das ist im Grunde ein Geschichtslabor, in dem wir künftig aktuelle Themen, aktuelle Fragen aufgreifen, in dem wir mit unseren Besucherinnen und Besuchern diskutieren können, welche Objekte gehören in die Sammlung und welche Fragen sind damit verbunden.
Wird aber die neue Ausstellung weniger Bonn, mehr Berlin sein? Also es gab ja immer diesen Sitzungssaal, wo man sich hinsetzen konnte. Dann konnte man alte Bundestagsreden aus Bonn, aus der Bonner Republik eben anhören. Ist es jetzt mehr, sage ich mal, Merkel, weniger Kohl?
Das Bundestagsgestühl hier aus dem Bonner Bundeshaus ist absolut eines der Lieblingsobjekte unseres Publikums und deshalb kommt es auch in der neuen Ausstellung wieder vor. Allerdings jetzt an drei verschiedenen Stellen, also einmal 49 bei der Gründung, dann nochmal 1969 beim Wechsel zur sozialliberalen Koalition und dann nochmal im 21. Jahrhundert in den Nullerjahren, also in der Regierungszeit von Angela Merkel. Und da ist es dann nicht mehr das grüne Bonner Gestühl, sondern eben die blauen Stühle, die wir aus dem Berliner Bundestag kennen. Mhm. Unser Ziel ist hierbei, dass man dort Platz nehmen kann und wie Bundestagsabgeordnete wichtige politische Debatten führen, über Gesetzgebungsverfahren abstimmen kann, einfach spielerisch über eine mediale Installation lernt, wie der Bundestag funktioniert, wie demokratische Prozesse ablaufen. Und wenn man das schon zweimal durchlaufen hat, dann kommt beim dritten Bundestagsgestühl sozusagen die schwierigste Aufgabe, da muss man dann nämlich den Bundeshaushalt verteilen, je nachdem, welche Themen, ob Sicherheit oder Umweltschutz, Bildung oder Infrastruktur einem besonders wichtig sind.
Und am Ende weiß man, wie schwer das Politikerleben ist.
In der Tat.
Kommt eigentlich der Ukraine-Krieg, die Corona-Krise oder kommt das auch schon alles vor? Konnten Sie das einarbeiten?
Ja. Also kommt alles vor, insbesondere der Ukraine-Krieg, der momentan das letzte Kapitel der gestalteten Ausstellung ist, war uns sehr wichtig aufzunehmen. Wir zeigen dort ein Stück Nord Stream Rohr. Wir zeigen von den Demonstrationen für Demokratie gegen Putins Angriffskrieg Objekte. Wir zeigen Hilfe für Flüchtlingsinitiativen, Objekte für Menschen, die aus der Ukraine fliehen mussten und die hier in Deutschland versorgt wurden.
Frau Mergen, abschließend gefragt, Sie haben ja jetzt viele Objekte gesichtet, viele Zeiten nochmal Revue passieren lassen, die Baseballschläger, Jahre auch, der NSU, DNS-Zeit und so weiter. Haben Sie immer noch das Gefühl, dass wir in einer starken Demokratie leben?
Ja, also dem würde ich auf jeden Fall beipflichten. Wir haben verschiedene Bewährungsproben und Krisen der Demokratie auch aufgerufen. Und das ist ja eine der spannenden Sachen an der Geschichte, sich dann jeweils anzuschauen, wie auch mit diesen Bewährungsproben umgegangen wurde, welche Folgen sie hatten, was sie ausgelöst haben und sich die Frage zu stellen, was davon ist vielleicht auch eine gute Erkenntnis für unsere Herausforderungen, die in der Gegenwart vor uns liegen.
Ja, und welche ist es?
Ja, es ist zum Beispiel ein Grund gewesen für unseren Titel, zu sagen, du bist Teil der Geschichte. Das ist der neue Titel der Ausstellung, denn dahinter steckt zum einen die Erfahrung, wenn man durch die Zeitgeschichte hier läuft, zu sehen, oh, okay, das ist ein Teil von mir, hier komme ich vor. Aber natürlich aktivieren wir auch immer wieder für Engagement und sagen, du bist Teil der Geschichte. Du kannst etwas bewirken, du kannst eingreifen, deine Stimme zählt, du kannst dich beteiligen.
Getreu dem Motto, frag nicht, was dein Land für dich tun kann, sondern was du für dein Land tun kannst.
Ja, auch ein historisches Zitat.
Genau, ein historisches Zitat vom ehemaligen amerikanischen Präsidenten Kennedy. Und das war Simone Mergen vom Haus der Geschichte in Bonn zur neuen Ausrichtung der Dauerausstellung, die übrigens weiterhin umsonst sein wird. Kolonialgeschichte wird nicht unbedingt ein großes Thema sein im Haus der Geschichte in Bonn. Ganz anders beim Moda-Per-Festival im afrikanischen Kamerun. Dort wurde Ende Oktober mit Paul Biya erneut der dienstälteste Diktator wiedergewählt. Die Unruhen, die danach im Land ausbrachen, haben auch das Tanz- und Performance-Festival Moda-Perf betroffen. Denn wo es sonst mit Performances im öffentlichen Raum kolonialen Spuren nachgeht und über das ganze Land reist, haben sich die Festivalmacher nun auf die Hauptstadt Yaoundé beschränkt. Und dort war auch Dorothea Markus für uns.
Yaoundé im November, 32 Grad, es grünt und blüht. Gelbe Taxis stoßen Dieselwolken aus, Frauen verkaufen Erdnüsse in Flaschen, Kinder laufen in Schuluniformen nach Hause. Und mitten auf die Straße läuft auf einmal die Kompanie Musée de l'Art, Kunstmuseum, mit ihren Tamtams, stellen sich vor Autos, werfen die schweren Trommeln in die Luft, lassen sie auf ihren Fingern kreiseln. Akrobatik mischt sich mit Konzert. In einer langsamen Prozession, Kinder und Nachbarn laufen mit den Performern die Nebenstraße herunter. Bis zum Kulturort Afrotopos mit seinem lauschigen Innenhof unter einem riesigen Mangobaum. Einst war hier das Privathaus eines Priesters. Nach seinem Tod hat er es der Kulturszene vermacht. Festivalgründer Sora Snake erklärt das Moda-Per-Festival für eröffnet. Als nächstes tritt die Performerin Ren Eben auf. Sie hat sich in rot-weißes Absperrband gehüllt. Vor einem Holzrahmen wickelt sie sich aus, wirft sich auf den Boden, beklagt den Männerblick auf ihren Körper, den gesellschaftlichen Druck auf eine Frau.
Man macht Frauen von allen Seiten immer zu Vorschriften. Ich will nur, dass Frauen sich von diesen Schönheitsnormen befreien. Sie sind kein Gesetz,
erklärt Ren Eben dazu. Keine selbstverständliche Aussage in einem Land, in dem Feminismus für viele als Schimpfwort gilt. Hitzige Künstlergespräche begleiten das Festival täglich. Dazu gibt es Tanzbattles, Workshops mit den Traditionen der Ahnen und der lokalen Bevölkerung. Ein ganzer Festivaltag etwa führt mitten in eine Chefferie. Ein Dorf mitten in der Großstadt, geführt vom spirituellen Ältesten, wird hier mit extremer Performancekunst bespielt. Schon zum 7. Mal findet das Moda-Per-Festival statt, gegründet 2019 vom Kameruner Performer und Choreografen Sora Snake, fast ohne finanzielle Unterstützung.
Moda-Perf, qui veut dire Mouvement, Danse et Performance.
Moda-Perf steht für Bewegung, Tanz und Performances. Das Festival will eine lokale Entwicklung anstoßen und es soll zur Heilung unserer Gesellschaft beitragen, uns mit unserer Geschichte versöhnen, uns mit Traditionen verbinden, die durch die Kolonisierung zerstört worden sind.
Und doch ist es nicht einfach in diesen Tagen in Kamerun ein Festival zu planen. Nach der Wiederwahl des Langzeitautokraten Paul Biya scheinen viele Menschen in dumpfe Schockstarre verfallen zu sein. Im Südwesten gab es Unruhen. Daher findet Moda-Perf diesmal nur in der Hauptstadt statt.
Ich suche primitive Objekte. Ah, hier sind also die Leute, die du Wilde nennst, die du verachtest, aber deren heilige Schätze du klaust.
Das Stück Jabamaland kommt von der Kompanie Avancène und wurde mit Geldern aus Berlin gefördert. In historischen Kostümen zeigt ein Ausschnitt, wie Kolonisatoren Kunstgegenstände raubten. Doch an der lautstarken Kolonisierungskritik gibt es am nächsten Tag auch Kritik. Warum müsse man immer die Viktimisierung Afrikas thematisieren, fragt einer. Die Kolonisierung sei doch gefühlt schon seit 10 Generationen vorbei. Müsse man jetzt nicht nach vorne schauen, fragt ein Zuschauer.
Arbeiten wir doch lieber daran, aus diesem Komplex herauszukommen. Wir sollten uns auf unsere Traditionen besinnen, sie vorsichtig modernisieren, aber uns nicht immer zu beklagen.
Und so fasst er den Esprit der 5 Festivaltage wohl am besten zusammen. Zu neuer Gemeinschaft finden, mit Hilfe von Kunst.
Dorothea Markus über das Moda Per Festival in Kamerun.
Ben Hur. Außerdem ausgezeichnet mit dem britischen Oscar, dem Preis der New Yorker Filmkritiker und dem Golden Globe der Auslandspresse als bester Film des Jahres.
Ich bin ein Kneipenser. Die Probleme der Welt gehen nicht in meinen Zuständigkeitsbereich.
Raus aus den Federn.
Okay, Wimpern, Klimpern.
Guten Morgen.
Und da waren gerade zu hören 2 Filmklassiker, Ben Hur, Casablanca und ein aktueller Film, One Battle After Another. Alle 3 produziert von der Traditionsfirma Warner Brothers. Jener Firma, die nun der Streamingdienst Netflix kaufen will. Das sei eine Katastrophe, meint der Oscar-prämierte Regisseur James Cameron. Und er ist nicht der Einzige, dem die geplante Fusion des Streaming-Giganten mit dem alteingesessenen Filmunternehmen Sorgen bereitet. Auch Christian Breuer von der AG Kino kritisiert den geplanten Deal. Vor der Sendung habe ich mit ihm gesprochen und ihn gefragt: Herr Breuer, Netflix und Warner Brothers, 2 US-amerikanische Filmkonzerne, die fusionieren wollen. Warum ist das auch ein Problem für die deutsche Filmlandschaft?
Das ist ein sehr großes Problem, weil der größte Streaming-Anbieter der Welt jetzt einen seiner größten Konkurrenten schluckt. Der hat ja neben dem Warner Bros. Kinofilmen geht es da ja auch um HBO. Es ist nie gut, wenn sich Märkte so stark konzentrieren. Es ist relativ klar, dass dann die Anzahl der Produktionen zum Beispiel zurückgehen. Wir haben das bei Disney und Fox erlebt. Das hat sich fast halbiert seit der Übernahme. Es geht aber ja auch da um Marktmacht. Es geht darum, dass dann Netflix eine deutlich größere Kraft hätte im Verhandeln, ob es bei Produktionen ist, mit Produzenten, mit Kreativen oder eben dann auch, wenn es um die Kinoauswertung geht, sofern es denn dann überhaupt noch viele Kinofilme gibt. Die Gefahr für uns ist natürlich auch groß, dass Netflix sagt, ja, da haben wir Werke und die geben wir nur ganz kurz in die Kinos oder nur zu sehr hohen Konditionen oder eben gar nicht.
Das heißt, das könnte auch ein Kinosterben in Deutschland zur Folge haben, wenn Netflix sagt, okay, der Film darf noch eine Woche im Kino gezeigt werden und dann landet er auf der Plattform.
Absolut, diese Gefahr ist real auf der ganzen Welt und das trifft Multiplexe genauso wie besonders auch kleine Kinos und Kinos im ländlichen Raum. Wir müssen sehen, Warner hat dieses Jahr einen Marktanteil von knapp 20%, auch bei uns bei den Filmkunstkinos sehr wichtig. Jüngst zum Beispiel Fatih Akins Amrum oder One Battle After Another. Das sind große, das sind wichtige Filme. Und auch wenn wir in die Zukunft schauen, jetzt kommt zum Beispiel dann die Meyerhoff-Verfilmung. Ja, die wurde dank Warner realisiert. Da ist die Frage, was ist dann die Prämisse? Wie viel dieser nationale Filme entstehen dann auch noch? Ja, und wo werden sie ausgewertet? Müssen dann die Menschen sich ein Netflix-Abonnement zulegen, wenn sie die Filme sehen wollen, oder können sie das weiter im Kino?
Jetzt kann man in diesen Tagen nicht über die Streaming-Anbieter sprechen und eben damit auch nicht über Netflix, ohne über die Entscheidung zu reden, dass in der nächsten Zeit mehr als 15 Milliarden Euro in die deutsche Filmindustrie gespült werden sollen, angeblich von den Streaming-Anbietern, von privaten und öffentlich-rechtlichen Sendern. Kulturstaatsminister Weimar feiert das als großen Erfolg. Die Grünen kritisieren. Wie stehen Sie dazu als Kino-AG? Freut Sie das?
Also bis jetzt fehlt da noch sehr viel an Transparenz, zu welchen Verpflichtungen freiwillig, ich muss ja sagen, es ist fast ein Widerspruch, freiwillige Verpflichtungen, sich die Streamer wirklich bekannt haben. Da gibt es jetzt Zahlen, die sehr weit auseinandergehen und sehr große Zweifel, ob wirklich echte Verpflichtungen zu Produktionen hier enthalten sind. Ein echter Mehrwert, es wird ja hier produziert. Aus meiner Sicht ist es ein ganz ähnlicher Punkt wie bei der Fusion. Wir brauchen in diesem Bereich ganz klare, verbindliche Regeln. Ansonsten nimmt die Marktmacht einzelner Beteiligter immer weiter zu. Und da muss man sich gar nichts vormachen. Ein unabhängiger Produzent hier in Deutschland oder anderen europäischen Ländern kann natürlich nicht auf Augenhöhe verhandeln. Hier werden sehr viele Beträge ja auch umgesetzt, verdient. Da kann man auch sehr gut sagen, auf der anderen Seite, es gibt auch eine Verpflichtung für die Standorte, es gibt eine Verpflichtung für die kulturelle Vielfalt. Da ist bis jetzt aus meiner Sicht, ist das alles noch, soweit für mich, viel zu unklar und große Zweifel, ob diese Mehrerlöse in der genannten Summe dann tatsächlich hier erzielt werden.
Warner Brothers hat Filme wie Casablanca, Ben Hur, den aktuellen, eventuellen Oscar-Kandidaten One Battle After Another produziert. Wird es solche Filme noch geben? Was denken Sie, wenn Netflix Warner Brothers übernimmt oder stirbt da auch eine ganze Kultur?
Also die Sorge ist groß. Es wird garantiert zu weniger Filmen führen. Ich hatte es vorhin gesagt, vor 9 Jahren hat Disney und Fox zusammen 26 Filme im Kino starten lassen. Letztes Jahr waren es 14 Filme, das ist ein deutlicher Abbau. Das wird natürlich da zu Lasten gerade von Filmen gehen, die unabhängig sind und damit ja eben genau auch unabhängige Kinos stark betreffen. Und die zweite Frage ist, wird Kinokultur verloren gehen? Weil wenn Filme den Kinos bereitgestellt werden, dann diese vielleicht eben zu verkürzten Fenstern nicht mit den Marketingbudgets herausgebracht werden, wie das notwendig ist, um die einfach zum Erfolg zu führen. Also ich bin da sehr pessimistisch. Wir können uns an die Regulierungsbehörden wenden, dies genau kritisch zu prüfen und dann eben ganz verbindliche Auflagen vorzugeben. Und da geht es mit der Investitionsverpflichtung einher. Wenn wir keine schriftlich verbindlichen Verpflichtungen haben, sei es die Kinoauswertung bei Netflix, Warner, sei es bei den Produktionen, dann wird das natürlich schwierig.
Christian Breuer von der AG Kino zur geplanten Übernahme von Warner Brothers durch Netflix. Es fehlen die Kulturmeldungen und Nicole Strecker hat sie.
In diesem Jahr geht der Literaturnobelpreis an Laszlo Krosna-Horkai. Am 10. Dezember bekommt er die Auszeichnung verliehen. Gerade hat der ungarische Autor seine Nobelpreisrede gehalten und sein Publikum in der Schwedischen Akademie in Stockholm mit den Worten begrüßt.
Your Excellencies, Ladies and Gentlemen, please follow me into the depths of the pure music of an unknown language.
Man möge ihm in die Tiefe und reine Musikalität einer unbekannten Sprache folgen, sagte er. Denn seine Rede hielt Krasznahorkai auf Ungarisch. Mehr dazu dann morgen in unserer Sendung Lesart in Deutschlandfunk Kultur. Ein Wasserleck im Pariser Louvre hat rund 400 seltene Bücher in der Abteilung für ägyptische Altertümer beschädigt. Schuld ist offenbar der mangelhafte Zustand der Rohrleitungen. Ein weiterer Beleg also für den sich verschlechternden Zustand des meistbesuchten Museums der Welt. In Stuttgart hat es gestern eine Hamlet-Premiere gegeben, inszeniert vom Schauspielintendanten Burkhard Kosminski. Danach folgte eine unangekündigte Protestaktion auf der Bühne gegen geplante Sparmaßnahmen in der Kulturszene Baden-Württembergs. Die Rede ist von über 6% Kürzungen im Kulturbereich pro Jahr. Für den geschäftsführenden Direktor der Staatstheater, Marc-Oliver Hendricks, ist dies ein beispielloser Vorgang. In Deutschlandfunk Kultur sagte er:
Wir wissen auch, dass wir in einer schwierigen Situation sind in Baden-Württemberg, im Automobilcluster, gerade auch in Stuttgart. Aber die Planlosigkeit, die mit dem Rasenmäher über alle Positionen gehende Kürzungshaltung, die ist nicht mehr gestaltend. Ja? Die kulturpolitische Gestaltung findet nicht statt und das gefährdet die Zukunft der Stadt.
In einer Petition fordert die Kulturszene nun einen Finanzierungshorizont und eine Rücknahme der viel zu kurzfristig anberaumten Kürzungen. Der Vatikan hat Indigenen in Kanada rund 60 Artefakte zurückgegeben. Sie waren in der Kolonialzeit durch Kirchenmitarbeiter für eine Missionsausstellung nach Rom geschickt worden. Nach mehr als 3 Jahren Verhandlungen hat Papst Leo die Rückgabe angeordnet. Unter den Objekten ist etwa ein Kajak, das für die Waljagd benutzt wurde. Die Versammlung der First Nations erklärte, es gebe weitere Artefakte im Vatikan und forderte auch deren Restitution. Ein Hauch von Konfetti, dann endet eine Ära. So titelt heute Spiegel Online zur Verabschiedung von Thomas Gottschalk aus der TV-Unterhaltung. Fast 2,5 Millionen Menschen haben gestern seinen letzten Auftritt im RTL-Fernsehen verfolgt. In Deutschlandfunk Kultur analysierte die Kulturwissenschaftlerin Anja Rützel den Abschied.
Es war dann doch dezenter als befürchtet, offen gesagt. Es war auch nicht kitschig. Es war nicht sonderlich spektakulär oder aufregend, aber es war menschlich, muss ich sagen.
Nach heftiger Kritik an seinen Moderationen hatte der 75-Jährige zuletzt seine Krebserkrankung öffentlich gemacht. Gestern Abend verließ er die Sendung dann ungefähr in der Halbzeit und die Show ging ohne ihn weiter.
Die Kulturmeldung von und mit Nicole Strecker. Es folgen die Informationen am Abend, ein Thema dort, das Treffen zwischen Merz und Netanyahu. Am Mikrofon von Kultur heute war Susanne Durwig. Danke fürs Zuhören.